Willkommen bei Canale Grande. Geschichten aus der Intercom. Mit Tobias Krämer und Jan-Niklas Schatka. Der Podcast mitten aus der Eventbranche. Achtung, schon geht's los. Start in 3, 2, 1, go.
Herzlich willkommen. Kommen, liebe Zuhörenden, ihr da draußen. Ich kann sagen, die Schaukel ist wieder frei. Ich bin runter und wir sitzen wieder am Mikro mit meinem lieben Freund und Kollegen Tobi.
Das bin ich, aber heute ist ein besonderer Tag, denn wir haben eine Gästin. Herzlich willkommen, Petra Lammers.
Hallo. Oh,
ich freue mich so sehr. Lange haben wir schon dran gearbeitet an dem Termin und jetzt ist es endlich soweit. Fast wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Bisschen.
Petra, weißt du eigentlich, dass du unsere Podcast-Mama bist?
Ich habe eben gerade das Intro gehört und dann fiel es mir ein.
Du darfst aufklären.
Ja, es in vielfacher Hinsicht die Podcast-Mama. Es gestaltete sich damals in Venedig, es müsste März gewesen sein. Glaube ich. Doch, es war im März und wir waren, der liebe Tobi und ich, das allererste Mal zusammen auf einer Produktion und haben uns da kennengelernt. Und das war eine Produktion von dir.
Das stimmt. Und dann aber ging es danach weiter.
Danach ging es weiter und da kam der
Jetzt müssen weiter. Wir uns mal kurz chronologisch sortieren. Ich glaube, wir haben uns in Wiesbaden zum ersten
Mal gesehen. Das glaube ich nämlich auch.
Nein, ich will nicht. Das geht schon wunderbar.
10 Minuten lang so.
Nein, das geht schon wunderbar los. Ich klugscheiße schon wieder rum. Letztlich, es war in Venedig,
du
war
hast
Tag
recht.
1, genau. Und dann haben
das
wir
war
uns,
März.
Genau, und dann haben wir uns in Wiesbaden dann.
Und dann haben wir gedacht, was denn für eine geile Gang ist das?
Genau, und da kam der BJ dazu, der auch unser erster Gast war und der seine Stimme uns ausgeliehen hat für unseren kleinen Opener-Ansager. Und aber Venedig, deswegen auch der Titel Canale Grande. Wir haben es auch in einer, ich glaube, der ersten Folge mal kurz etwas ausführlicher thematisiert. Aber du warst unsere Podcast-Mama, bist unsere Podcast-Mama.
Aber ich glaube trotzdem, dass das Herzstück und die Liebe und das Feuer aus dieser wild gewordenen Stadion-Inszenierung kam.
Ja. Das war
die Punk war, würde ich sagen, irgendwie doch sehr. Vor allem die Intercom.
Genau.
Ich kam ja dazu als Neuer. Ihr kennt euch ja schon länger, ne? Also ihr arbeitet schon geraume Zeit miteinander.
Wir hatten schon Projekte davor, genau. Und dann, aber wir beide, Tobi, haben uns dann in Venedig
über Petra kennengelernt.
Über Petra kennengelernt.
Danke, Petra.
Ach, sehr, sehr gerne. Danke für den großen Spaß zurück.
Genau. Aber und dann kam ja bei uns beiden, Tobi, auch relativ schnell die Idee, dass wir Petra einladen. Also nicht nur als Podcast-Mama, sondern eben natürlich auch mit Themen, die total relevant sind, weil es ja auch immer ein Stück weit unser Anspruch hier für unsere Zuhörenden, dass wir etwas thematisieren, was eine gewisse Relevanz in der Branche hat. Und ich würde fast behaupten, dass das Thema, worüber wir heute sprechen, meiner Ansicht nach hat eine wahnsinnig große Relevanz in der aktuellen Zeit, nämlich Transformation und damit einhergehend gerade dein Fachgebiet des Storytellings. Mhm. Ja, aber erstmal einen Schritt zurück. Erstmal unsere Zuhörenden, ich meine, du bist bekannt wie eine bunte Hündin. Sag mal, das ist so gendermäßig
ja,
richtig.
So, ja, so, ne? So.
Auch gerade noch die Kurve bekommen. Erstmal zu dir. Tobi, du bist auch wie immer bestens vorbereitet, hast recherchiert, das Internet durchkämmt.
Ja. Ich kann mich daran erinnern, als ich zu einer Produktion kam, die du geleitet hast, die du mit deiner Firma, mit deiner damaligen Firma veranstaltet hast und es wurde mir sofort klar, irgendwas stimmt mit dieser Frau nicht. Nein, es liegt etwas Besonderes in der Gestaltung, in der Führung und ich kam relativ schnell dahinter.
Ah.
Du, ich bin ja auch jemand, der nicht direkt am Bildmischpult gelandet ist, sondern der Dinge vorher gelernt und gearbeitet hat und als ich wusste, dass du Fachfrau für Theater bist, dass du Dramaturgin bist, dass du dich mit Schauspiel auskennst und viel da auch gearbeitet hast, da war mir klar, okay, deswegen finde ich das so faszinierend und so besonders. Und darüber wollen wir natürlich was hören und auch über ja, Permanent Education, wie das ist, was das bedeutet. So, ja.
Quasi sich immer weiterzuentwickeln.
Ja, genau.
Ja.
Ja, soll Theater, ich erzählen? Wie bist du zum Theater gekommen? Also, und wie bist du dann da gelandet, wo du heute bist?
Ah, also ja, pass auf. In meiner Schulzeit war ich mal verliebt in einen Dramaturgen und war vorher, hatte mit Theater überhaupt nichts zu tun und bin dann.
Die Story geht schon mal ziemlich gut los.
Und bin dann, pass auf. Habe dann beschlossen, weil ich irgendwie eine Ausbildung machen sollte, habe ich besser beschlossen, lieber zu studieren, und zwar BWL, weil damit kann man eventuell irgendwann sowieso was anfangen. Und hatte das Vordiplom aber nach drei Semestern durch. Und dann hatte ich ein Semester frei und bin nach Russland gegangen, weil ich wusste, da gibt es eine Schauspielschule, die eine Klasse nach St. Petersburg, die eine Klasse hat, die international ist. Und weil ich ja nun eben vorher mal verliebt war in diesen Dramaturgen, habe ich gedacht, das ist doch super, das mache ich jetzt so. Und war dann 3 Monate in St. Petersburg und habe Schauspiel studiert und bin da fast irgendwie hängen geblieben und bin dann aber da raus und dann über London, und dann habe ich kurz mal in den Staaten diesen so ein MBA fertig gemacht und habe dann gesagt, nee, jetzt mache ich das. Jetzt studiere ich das tatsächlich und bin dann nach New York gegangen und habe da Dramaturgie und Regie studiert über 3 Jahre und habe dann mein Auslandssemester in Berlin an der Volksbühne gemacht und bin darüber wieder zurückgekommen. Also so war so der kleine Weg des Theaters.
Genau. Also außerhalb von Deutschland studiert und deswegen in Deutschland Auslandssemester.
So, das ist ja raffiniert. Das war ganz schön, gell? Ja, und dann habe ich hier so einiges inszeniert, habe viel international inszeniert und habe dann irgendwann angefangen, so Containerstädte zu bauen, wo 36 Darsteller parallel gespielt haben und wo man sich immer so durchsuchen musste. Also auch da schon so ein kollaboratives Storytelling, worum es immer noch geht bei mir. Also wie erzählt man irgendwie gemeinsam Geschichten und wie findet man den roten Faden da drin und wie verdichtet man ganz viele unterschiedliche Geschichten auf trotzdem ein Narrativ. Und das habe ich halt so erzählt in Containerstädten. Und dann kamen irgendwann die Eventleute zu mir und haben gesagt, du bist ja völlig durchgeknallt. Das ist ein Konzept, das hat im Theater gar nichts verloren, komm mal zu uns. Und da habe ich gedacht, das ist doch super. Die haben große Bühnen, die haben irgendwie Gelder. Scheine ich ja zu können, mache ich doch mal. Und mit dieser Form von Haltung, was sehr lustig ist, damit in den Event reinzuknallen, bin ich da halt rein und habe da halt alles Mögliche dann inszeniert. So fing das an.
Jan und ich, wir haben mal zueinander gesagt, ganz am Anfang, wir stellen uns immer ehrliche Fragen. Mhm. Es gibt keine dummen Fragen. Was bedeutet es, Schauspiel zu studieren? Was lernt man da? Womit befasst man sich da?
Ich habe gar kein Schauspiel studiert, sondern Regie und Dramaturgie.
Okay, hast du auch gesagt.
Das heißt, ja, du, alles gut, du lernst quasi einerseits Geschichte von Theater, was für Formen gibt es, was gibt es genau an Formen international und wie funktioniert Dramaturgie an sich, also wie funktionieren Spannungsbögen, wie baust du so etwas auf, wie verändert sich Sprache, wie nutzt du Sprache, wie setzt du Punkte, wie akzentuierst du und so weiter. Und in der Regieseite probierst du aus. Also so, und dann gibt's eben sehr viele, gibt sehr unterschiedliche Regieschulen und die guckst du dir halt einfach an und probierst aber dann tatsächlich aus und hast dann eine ganze Reihe Schauspieler, die dann eben als Schauspiel studieren, und dann kannst du mit denen halt arbeiten. Also du lernst ganz viel ausprobieren und viel Theorie.
Der Jan macht heimlich Fotos von dir.
Ich sehe das gerade. Ich versuche nicht hinzugucken, also sprich mit mir.
Ja, okay. Ich finde es faszinierend. Also ich kann sagen, ich habe von Theater nicht viel Ahnung, so, aber ich gehe gerne hin. Mhm. Ich kann mich erinnern, als ich zur Schule ging und als ich in die Video AG und Musik gemacht habe, da hatte ich mit Menschen zu tun, die im Theater Aachen gearbeitet haben, und die fand ich ganz toll und ich fand sowieso das alles sehr faszinierend. Und da gab's so eine, vielleicht erinnerst du dich da noch dran, oder es gab so einen Aufkleber, da stand drauf, Theater muss sein.
Ja, klar.
Und da muss ich so oft dran denken, weil das hat mir irgendwie, ist mir das im Kopf hängen geblieben, weil ich dachte so, ja okay, das ist sehr selbstbewusst und das ist eine wichtige Botschaft, Theater muss sein.
Ja, ich saß auch letztens mit einer Schauspielerfreundin von mir zusammen und habe gedacht, ey, Theater, also ein Schauspieler ist, finde ich, der absolut relevanteste Job für die Zukunft, weil je mehr wir in die KI reingehen und wir uns ja überhaupt nicht mehr miteinander austauschen, also dass wir jetzt hier einen Podcast machen und in einem Raum zusammensitzen, ist ja schon besonders. So, und wenn dann ein Schauspieler auf der Bühne steht und mit einem anderen Menschen interagiert und gar noch mit mir als Publikum interagiert, das wird ja eine der absolut wesentlichen Dinge sein, wo ich überhaupt direkte Interaktionen nochmal wieder wahrnehme und sehen kann.
Ja, ich glaube, nicht nur das, sondern eben, wo Menschen miteinander interagieren, das ist eben ein Raum von Wahrheit auch, ne? Man weiß ja, ja gar nicht mehr im Internet, was ist irgendwie gestellt, was ist nachbearbeitet, was ist irgendwie KI-basiert und irgendwie zusammengedengelt. Aber wenn Menschen zusammenkommen, gerade auch auf einer Bühne, Theaterbühne, dann ist das Raum von Wahrheit.
Ja.
Glaube ich.
Ja, glaube ich auch.
Aber was für eine spannende Geschichte, dein Werdegang. Ich meine, wir kennen es ja auch schon was länger, aber so komprimiert habe ich das auch noch nie gehört. Und das ist schon eine beeindruckende Theaterreise.
Darf ich noch ganz kurz Lobhudelei machen, bevor du deine nächste Frage stellst? Das ist nämlich, ich glaube, das könnte dann ein Bild bei unseren Zuhörenden erzeugen im Kopf, was das Besondere ist an deiner Arbeit, zumindest so wie ich es wahrgenommen habe.
Gerne.
Es sind große Corporate Events, wo Jan Apolloff Regie gemacht hat. Ich war Bildmischer und du arbeitest sehr eng mit Vorständen zusammen, mit CEOs zusammen. Da gehen wir nachher sicher noch mal drauf ein. Mhm. Aber ich erinnere mich an Spielanweisungen oder an Kommunikationsanweisungen, die du den Protagonisten auf der Bühne gibst. Du stehst neben dem CEO und sagst, schau ihm in die Augen, geh auf ihn zu, hol ihn ab mit deinen Augen. Ich gebe das jetzt so einfach so aus meinem Gedächtnis wieder. Und das funktionierte. Also da ist jemand, der ist Experte, der ist Vorstand eines großen, vielleicht DAX-Unternehmens und der nimmt das an, was du sagst und setzt das um und man denkt so, der ist ein ganz anderer Mensch, das funktioniert hier auf einmal ganz anders, das strahlt irgendwie und das sendet und ja, das ist das Geheimnis, ne? Das wahrscheinlich, oder? Darf ich das so sagen, dass das Theater mit in das Event zu bringen, also mit zu den Leuten zu bringen?
Also ich glaube, ich weiß genau, welchen Moment du meinst tatsächlich. und das war tatsächlich ein sehr, sehr besonderes Ding, weil ich mache natürlich also aus dieser Historie heraus viel Coaching, auch mit egal wem ja auf der Bühne, weil letztlich sind das auch alles nur Menschen oder Laienschauspieler eigentlich. Also Menschen, die auf einer Bühne stehen, die das nicht jeden Tag tun und die trotzdem damit umgehen müssen. Aber der Moment, den du da gerade beschreibst, war sehr spannend, weil der Raum war einer, der war total schön. Also wir hatten Tageslicht, es war alles schön und nett und sah gut aus und so. Und man hätte auf dieser Bühne stehen können und einfach sich in den Raum entspannen, so wie man sich auf eine Musik setzen kann, ja, also so sich einfach rein entspannen. Und wenn man das getan hat, haben alle auch das als schöne, fast wie so klassisch dahin plätschernde Musik wahrgenommen, aber keiner hat zugehört. Und was da passieren musste, ist, dass ich wirklich ja mit denen gearbeitet habe, aktiv genau zu wissen, was sie da sagen und wen sie mit welchem Satz und wie adressieren und was sie tatsächlich meinen. Also mit dem arbeite ich auch ganz viel mit Subtext, dass ich sage, was willst du sagen, halte ich an dem Wort fest, halte ich an dem Gedanken fest und so arbeiten wir da. Und dann merkte man, kriegte das Ding einen totalen Punch, weil man gegen diesen Raum gearbeitet hat. Und das heißt, und das ist tatsächlich etwas, was ich aus dem Theater sehr mitbringe, ist dieser aktive Umgang mit Raum, also wirklich dagegen zu arbeiten oder auch mit Musik. Ich habe an der Volksbühne auch mit Sir Henry habe ich öfter musikalische Assistenz gemacht. Also wie lange lässt du auch einen Schauspieler pur und wann drückst du eine Musik drunter, weil da vielleicht auch gar nicht er oder sie nicht stark genug ist, dann kannst du hochheben. Du kannst aber auch voll gegenarbeiten und dadurch eine Diskrepanz sozusagen erzeugen und damit spielen. Und das ist etwas, was ich immer mache. Also ich verstehe das ganz, also so das ganze Ding als 3D, als Raum und als anpackende Sache irgendwie. Und das spielt halt alles damit drin zusammen.
Immer mit dem Hintergrund, dass die Botschaften, die von der Bühne gesendet werden, dann im besten Fall beim Publikum auch hängen bleiben. Ne? Weil am Ende geht es darum, dass man sich nicht im Raum verliert und denkt, oh, ist das alles schön, sondern begreift, was der Mensch auf der Bühne sagt, weil um diese Inhalte geht es ja wahrscheinlich.
Genau, und es geht halt bei dem, wo ich ja inzwischen bin, ich greife vielleicht einmal schon ein kleines bisschen vor, als ja, kleines Foreshadowing, weil ich eben, ich habe ja alles inszeniert, was irgendwie da war und habe dann aber immer, bin immer mehr reingegangen, dass ich gesagt habe, aber dieses eine Event, sag mal Leute, ihr könnt doch nicht so viel Geld ausgeben und dann verpufft der ganze Kram, was soll denn das? Also wir müssen doch gucken, dass wir die Messages halten, dass wir das weitertreiben, dass wir, was machen wir denn durchs Jahr, bis ihr das nächste Jahr irgendwie so eine Tagung macht. Und das heißt, ich gucke schon auch immer und genau darin, aus dem Gedanken heraus, begleite ich ja Transformationen, so dass wir halt gucken, was bewegt gerade ein Unternehmen, wie nehme ich die Leute mit, wie bewege ich das. Und wenn man aus dem Blickwinkel natürlich jetzt die Messages auf der Bühne betrachtet, und die Wirkung, die man da hat, und so wie wir das da jetzt ja auch bei den Events haben, über das wir eben da gesprochen haben, da filmen wir ja parallel auch mit. Das sieht man ja im Event gar nicht, sondern das sieht man danach. Also wir machen ja direkt quasi wie so ein Second Life Event parallel irgendwie so, dass man diese Messages alle mitnehmen kann und gleich schon sich überlegt, wie kann man es dann zerschnipseln, weiter benutzen, weiter die Nachrichten. Was kann ich daraus machen, um durch dieses Jahr dann durchzukommen?
So. Was mich total interessieren würde, weil du sagst ja oder beschreibst ja gerade die Arbeit, oder Tobi, du hast ja auch gesagt, dass das sich schon auch anders anfühlt von unserer Rolle eben, ne, die dann in der technischen Regie sitzen. Ist ja schon auch für den Menschen auf der Bühne eine andere Art zu arbeiten und zu agieren und sich zu konzentrieren und nicht nur einfach einen Text abzuliefern, sondern, wie du sagtest, mit Wörtern arbeiten, einzeln herausarbeiten, damit was verfangen kann. Ist das, musst du da sehr viel Überzeugungs- oder überreden, also Menschen auf der Bühne überreden, dass sie den Weg mitgehen? Weil das ist ja erstmal schwer, stelle ich mir vor. Oder eine Hürde oder die Komfortzone wird ja vielleicht ein bisschen verlassen von dem Protagonisten auf der Bühne.
Nee, also tatsächlich gar nicht. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich arbeite viel mit Geheimnissen. Also ich weiß, wann ich sage Mikros aus, und dann gehe ich ganz explizit hin und ich sage aber Mikros aus, so dass die anderen denken, ich hätte es nur über die Intercom gesagt, aber sie konnten es gerade eben schon noch hören, auch die anderen im Raum, ja, so. Und dann gehe ich und trete explizit ganz, ganz ruhig daneben und plötzlich wird der ganze Raum ruhig, so. Und dann ist irgendwie klar, wir reden jetzt so leise, dass die anderen es nicht hören, die anderen respektieren, dass wir jetzt hier gerade ein Geheimnis besprechen. Und das macht natürlich den ganzen Raum sehr, sehr pur und sehr nackt und verwundbar, weil alle auch wissen, die stehen da oben ja auch gleich. Und dadurch werden die aber auch sehr, sehr vorsichtig, auch im oder respektvoll im Umgang miteinander. Und dann fangen wir an zu arbeiten. Und es gibt auch so, dass das war ein Jahr davor, da warst du bestimmt mit im Raum. Da bin ich einmal hinter einem Vorstand fast irgendwann, also der musste sich bewegen. Und dann bin ich fast hinterhergesprungen irgendwann so. Und da hatte ich aber auch vorher zugesehen, da waren viele wirklich draußen. Also das kann man halt, also es ist eher, also man muss die ganze Zeit mitdenken, inwieweit gefährdet man die Position, die Person hat. Weil es geht eben nicht nur um dieses eine Event, sondern es geht ja um die Wirkung an sich im Unternehmen. Und auch da wieder geht es um das Ganzheitliche für mich.
Das heißt, du erschaffst in dem Moment für die Person auf der Bühne ein sicheres Surrounding durch zum Beispiel Mikro aus, damit klar ist, dass was gesprochen wird, bleibt zwischen euch beiden. Er kann sich sicher fühlen, das ist eine Beratung, es wird eine Verbesserung, ohne ihn an seinem Standing zu kratzen quasi.
Genau. Also es geht, also das ist der eine Moment, wo ich das Wort sogar Coaching benutzen würde. Also weil da bist du wirklich so nah dran, weil oft sind ja Hürden, die du hast, oder Hindernisse, die du hast auf der Bühne, sind ja tatsächlich oft auch eher psychologischer Natur oder so. Also das ist ja ganz, ganz klar, weil du bist ja einfach am Arbeiten und nutzt ja das, wie du bist. So, und das heißt, man macht dann manchmal überhaupt mal Kraft auf, Momente auf, oder eben wie führst du eigentlich, wie denkst du? Oder ich stelle halt so Fragen wie, wer willst du sein in dieser Rolle? Was für ein CEO willst du sein? Willst du das sein oder willst du das sein? Ich mach dich zu egal wem, aber sag mir, was du willst. Und das löst natürlich was aus.
Aber nicht nur konkret dann für die Bühnenzeit, sondern eben grundsätzlich.
Ja, total, immer grundsätzlich.
So, immer noch davor, dahinter.
Genau.
Und währenddessen.
Genau, absolut. Also es ist für mich deswegen ist es eher eine Form von Leadership Coaching, und deswegen muss ich auch mehr verstehen als einfach nur die Wirkung da auf der Bühne. Also weil die ist einfach, das ist Fingerspiel so. Aber darüber hinaus geht's ja darum, wie nimmst du das jetzt mit? So, und das macht sie plötzlich stark. Also dadurch kommen sie in eine andere Kraft rein. Und ich finde, da macht es auch irgendwie Spaß, damit zu arbeiten und damit zu spielen. Und genauso auch eine Bühne zu bauen, ne, auf der man einfach diese Kraft überhaupt haben kann. Weil es gibt ja auch Bühnen, die sind in Proportionen so beschissen, dass du einfach klein wirst. So, und dann ja. Ist ganz blöd. Ja.
Das kenne ich auch.
Ich erinnere mich an eine Szene. Es steht eine gestandene Person auf der Bühne, also CEO. Großer Mann, dem ich gerne zuhöre, ne, der faszinierend sprechen kann. Und er wendet sich mit einem Anliegen an dich und wird dadurch keinen Zentimeter kleiner. Also nicht so, oh Gott, der Mann weiß jetzt nicht mehr weiter, jetzt fragt er seine Beraterin, sondern dass diese Beziehung, die da entsteht, die vertrauen dir total. Das ist bemerkenswert. Und in dem Zusammenhang, ich erinnere mich an Venedig, ich erinnere mich an, war es Projektion, war es LED, Sternbild, ich sag mal Firmament. Da leuchten die Sterne und einer ganz besonders hell. Und da hörte ich zum ersten Mal den Begriff Nordstern. Und habe ich mir irgendwie gemerkt, aber ich habe nichts dabei gedacht. Das war aber wohl ein Fehler. Ich gehe noch einen Schritt zurück. In deiner Beziehung, in deiner Arbeit mit den Menschen, in den Unternehmen, hast du da irgendwann einen Bedarf erkannt oder sind die auf dich zugekommen? Also ich spiele natürlich auf Transformationsarbeit an und so. Wie kam es dazu?
Naja, du, wir haben das von Anfang an sowieso schon immer gemacht. So, wir haben nur, ich bin halt hauptsächlich und laut nach vorne gegangen mit den Inszenierungen. Aber tatsächlich ging es immer darum, wie geht der Weg darüber hinaus? Was machen wir weiter? Wie passieren Workshops parallel? Wie passieren Leadership-Formate und sowas? Das gab es schon immer. Und dann passierte aber durch Corona nochmal so eine Budgetverschiebung erstmal, ja. Dass du eben nicht mehr in diesen Einzeltöpfen unterwegs warst von Event und dann irgendwie Kommunikation. Das waren halt unterschiedliche Agenturen vorher. Und dann tauchte halt eben, und dann war Corona und plötzlich war klar, scheiße, wir wissen gar nicht mehr, wie wir kommunizieren müssen. Und da wurden die Digital-Events wurden plötzlich zu sich verlängernden Workshops, zu immer, also plötzlich spielten und dann war Plattform irgendwie auch da ja mit drinne. Und also da wurden plötzlich alles zusammengeschmissen und damit konnte man arbeiten. Und dann haben wir da ganz viel, also insofern war der Weg eigentlich über IT. Wir haben interaktive Plattformen gebaut, wie natürlich viele, aber wir haben ganz viel Gamification-Formate mit reingebaut. Und wie sammelt man Inhalte? Wie bewertet man jetzt die Inhalte als Team? Wie nimmt man die weiter mit? Wie tauchen die weiter auf? Wie gehe ich jetzt durch die Jahre? Ja, also wie schaffe ich ein Herzstück von Knowledge, Wissenstransfer, all diese ganzen Dinge, die tauchten da alle schon auf. Und parallel natürlich die abgefahrensten Digitalinszenierungen, die musste man ja auch mal kurz mal schnell auf die Schnelle lernen irgendwie so. Ich hatte zwar vorher ganz viel schon mit Kamera und also im Theater gearbeitet, aber eben ja nicht so und so präzise, dass du auch mit Licht plötzlich um Kameras arbeiten musst. Das war ja nun mal ganz, ganz neu irgendwie. Und dadurch, dass das dann da war, waren wir sehr intensiv in jedem Schritt der Transformation sowieso dran. Also wie arbeite ich zusammen mit digitalen Teams? Wie arbeite ich überhaupt im Team zusammen? Wie tausche ich mich aus? Wie lerne ich voneinander? Wie breche ich Silos auf? Also all diese Themen, die kamen plötzlich mit einer Riesenkraft nach vorne. Und darüber sind wir da quasi immer, also intensiver sozusagen reingerutscht. Und dann haben wir eben noch alles inszeniert, was digital zu inszenieren war. Und ich meine ja wirklich inszenieren, ne? Also es waren ja wirklich Shows, die wir da gemacht haben. Und dann war irgendwann klar, oder dann kam jetzt ja hier, wo man merkt, oh Gott, nächstes Jahr Wirtschaftskrise noch irgendwie schwieriger. Und wo ich dann echt am Überlegen war, was machen wir denn hier jetzt gerade? Und mein ehemaliger Geschäftspartner Norwin, der wollte immer mehr in Richtung von VR gehen. Und dann habe ich gedacht, nee, VR nur im Pharma-Kontext als Produkt, das ist nicht so meins. Oder das mag spannend sein, aber ja. Aber ich wollte breiter bleiben. Und dann haben wir eben die On-Lifeline aufgesplittet und seitdem, und das ist jetzt anderthalb Jahre her, habe ich eben die neue Firma Onto Story. Und da geht es jetzt wirklich nur noch um Transformationen und das Begleiten von diesen Transformationen, also Organisationsentwicklung, Aufbrechen von kompletten Strukturen, digitale Transformationen mit diesen verrückten 3D-Charaktern, die wir da irgendwie machen. Also alles das, was irgendwie hilft, Menschen zu bewegen und die Organisation zu bewegen. Und da drin passieren natürlich auch weiter Events, aber die sind natürlich weniger. Ich werde im Moment nicht mehr angefragt für Inszenierungen, weil das natürlich aus der Story gerade gar nicht rauskommt, sondern eher natürlich für alles Mögliche dann auch an Tagungen und an solchen Dingen, die passieren. Aber wir kommen immer von der Gesamtstrecke. Also davon, wie bewegt man jetzt irgendwie diese Menschen in der Organisation in die Himmelsrichtung, wo wir gerade hin müssen, weil das ist gerade echt disruptiv. Also diese Zeit ist krass, was da gerade passiert und wie sich alles verändert. Also ein kompletter Shift im Wertesystem. Wahnsinnig.
Also genau genommen, wenn du das erzählst, und ich denke mal, wir kommen gleich auf jeden Fall nochmal auf das Kernthema Transformation, auch im Kontext vom Storytelling und was gerade aktuell auf dieser ganzen verrückten Welt so los ist und welche Notwendigkeiten daraus entstehen, meiner Ansicht nach. Aber nochmal auf das, was du gerade gesagt hast, dann ist es ja genau genommen eine doppelte Beschäftigung mit Transformation. Einmal dich und deine Firma, deine Mitarbeiter, Kollegen transformieren in den letzten Jahren, um anderen Firmen zu helfen, auch zu transformieren, ja, quasi. Also ihr seid einen Transformationsprozess erstmal selber durchgegangen von Firma A zu Firma B, um dann Firmen damit eine Unterstützung mitzugeben, richtig?
Ja, und das ist irre. Also wirklich, das fühlt sich an wie ein Labor. Also das ist wahnsinnig. Ich habe, als wir da auseinandergegangen sind, habe ich gesagt zu meinem Team, ich bin jetzt nicht mehr die Mami. Ihr kommt jetzt auf Augenhöhe oder ich mache das Ding dicht, ich habe keinen Bock dazu. Ihr kommt jetzt hier auf Augenhöhe.
Nur noch unsere Podcast-Mami, wunderbar.
Die bleibe ich, das ist okay. Und das war total irre, weil und das geht schrittweise immer weiter. Wir hatten jetzt gerade Montag, Dienstag Strategie-Meeting und da sagte eine Kollegin, ey, krass, vor 3 Monaten war es doch schon wieder anders und jetzt ist es schon wieder anders. Also wir gehen wirklich, das ist so, man benutzt das Wort agil, aber das Ding ist wirklich agil. Also wie da Zusammenarbeit und Zusammenspiel passiert, wie sich die Teams permanent auch irgendwie umstrukturieren, wie ein Kern bleibt pro Projekt oder pro Kunde oder pro Prozess oder so, da bleibt ein Kernteam, weil du musst ja das ganze Wissen haben, aber es kommen immer wieder Expertisen von außen, also von außen aus dem Restteam dazu und da spielen wir die ganze Zeit Ping-Pong und lernen voneinander und spielen uns Bälle zu und reichern uns an und das hat eine solche Leichtigkeit, das ist eine völlig andere Struktur als das, was es früher war. Und wir waren ja nie hierarchisch dramatisch oder so und wir waren immer kreativ, aber diese Nummer hier gerade, das ist irre.
Ich habe in der fast 2 Wochen langen Vorbereitung auf diese Folge heute natürlich deinen gesamten LinkedIn-Beiträge durchgekämmt, alle gelesen.
Ich habe die immer ausgedruckt.
Ausgedruckt, genau. Nein, okay, Spaß beiseite, aber ich habe wirklich mal ein bisschen geguckt. Ich meine, ich kriege die auch immer und lese die meistens auch. Das passt aber eigentlich ganz gut dazu. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben auf meine Hand geschrieben. Du hast geschrieben, denn Transformation bedeutet, dass Menschen ihr Verhalten, ihr Denken und ihre Zusammenarbeit verändern müssen. Aber ob das von dir war oder irgendwo zitiert, weiß ich nicht, wahrscheinlich von dir. Aber das trifft ja genau das gerade. Nicht nur, also ich finde das so spannend. Das ist mir gerade eben, als ich das sagte, eben auch so bewusst geworden. Die interne Transformation bei euch, wo du sagst, das Team mitnehmen, die Hierarchien anders, dieses total agile oder wahnsinnige und schnelle und wie die Kollegin sagte, vor 3 Wochen war doch alles noch ganz anders und jetzt schon wieder anders, ist ja genau das, was ihr ja dann eben, also dieses Doppelte, ne, im eigenen Unternehmen für ein anderes Unternehmen, aber das ist ja, glaube ich, genau der Kern der Sache, alles verändern, im Denken anders und auch in der Zusammenarbeit alles mal auf links drehen, quasi.
Ja, und eben nicht jetzt einmal auf links drehen, sondern in einen Zustand kommen, der quasi resilient ist. Also und zwar resilient nicht als starr, sondern resilient. Ah, ich habe eine neue Definition von resilient für mich begriffen und war so glücklich. Also und zwar resilient als den Kern von dem, was du weißt und kannst und bist, genau zu verstehen und ihn nutzbar zu machen. also anwendbar zu machen. Weil dann fängst du an, fluide zu sein, dann fängst du an, dich bewegen zu können und damit arbeiten zu können, weil du hast trotzdem die Kraft von deinem Kern. So, also da kann man dann ganz viel über Identität und so weiter sprechen und so, aber das Ding nutzbar zu machen, das ist das, was dich dynamisch macht, weil dann kommst du in die Kraft. Und das mag ich sehr. Und das ist das, was bei uns gerade total passiert. Also wir haben angefangen mit dieser Methodik, die ich bestimmt gleich noch einmal erzähle.
Unbedingt.
Die haben wir angefangen zu entwickeln vor genau 2 Jahren. So, da haben wir ein Theaterstück gemacht. Da habe ich alle gezwungen auf die Bühne und müssten alle was spielen. Und wir haben sozusagen ergründet, was ist denn kollaboratives Storytelling? Da haben wir so angefangen damit und haben das Publikum in einen Austausch gebracht und haben gesagt, lass uns mal einmal überlegen, wie kann man auch eine gesellschaftliche Entwicklung machen? Wie können wir sozusagen tatsächlich Menschen bewegen? Und daraus haben wir dann zum Jahreswechsel eine Methodik entwickelt, die beschreibt sozusagen, man braucht immer, um sich irgendwo hinzubewegen, braucht man einen Nordstern. Ja, also man muss irgendwie wissen, da will ich hin. So, ja, siehst du, da ist er. Also man muss irgendwie wissen, da will ich hin. So, das muss man mal einmal definieren. Was ist das? Was steckt da eben an Identität? Was ist der Kern? Wo wollen wir da auch hin? Was ist das? So, und dann erzählen wir den. Und das ist das strategische Storytelling. Das mache ich dann von Bühnen, das mache ich auf Plakaten, das mache ich im Post, was auch immer. Ja, also überall da, wo ich das senden kann, wo ich das übermitteln kann. Und das landet dann eben bei den Menschen, die ich gerne bewegen möchte. Meine Mitarbeiter oder Kunden oder wen auch immer, ja. So, und die hören das und denken, großartig, ja, es glitzert, ist toll, klingt gut, finde ich super. Huch, was war denn jetzt hier los? Oh, mein Kind ist irgendwie da und oh nein, und schon wieder ein Krieg. Oh Gott, und Trump, habt ihr Trump gehört, ja? Und wupp, ich habe schon wieder alles halb vergessen. So, also müssen wir anfangen, Formate zu entwickeln, aktivierende Formate zu entwickeln, die intern Trigger haben, die mich immer wieder anstupsen und sagen, ja, Trump, alles gut, aber da, weißt du noch, Nordstern und los, lass uns da mal los. Also Formate und Trigger, die anfangen, mich zu pushen und dann wirst du gepusht und ich werde gepusht und du wirst gepusht und dann sehe ich das und dann verweben wir diese Stränge miteinander. Und damit bewegen wir uns und das ist das kollaborative Storytelling. Hm. Und das ist das, was es ausmacht, wie man sich bewegen kann.
Ich habe so viele Fragen, Petra.
Bitte. Go for it. Okay.
Es fiel das Wort Wissen, es fiel das Wort Expertise von allen möglichen Seiten und du hast eben gesagt Labor. Wir sind hier wie in einem Labor. Ne? Mhm. Also mich interessiert, wie, du hast auch gerade gesagt, ich habe eine neue Definition
von
Resilienz. Dazu bin ich gelangt. Forscht, würdest du sagen, dass ihr forscht? Wie versammelt ihr dieses Wissen? Wie dokumentiert ihr das? Wie macht ihr das nutzbar für uns? Also, und zweite Frage, ich stelle die direkt, weil du kannst bestimmt alles in einem Wort und der Nordstern, ich begreife den, also in dem Zusammenhang, wie ich den bei dir kennengelernt habe, als das ist nichts Universelles. Ne? Das, ihr sucht danach gemeinsam mit den Unternehmen oder wie auch immer gearteten. Ja, das ist, finde ich faszinierend. Und du schreibst in deinem Buch Storytelling oder die Geschichten vom Nordstern, das ist alles gut und schön. Das ist erbaulich, wenn wir uns das erzählen oder wenn ich das erzählt bekomme. Aber es soll nicht nur bloß wärmen. Es soll nicht nur bloß erbaulich sein, sondern es muss wirken. Und das hast du ja gerade selber gesagt. Wie kriegst du die Leute dazu? Also, das kann man sicher in einem Satz sagen. Wie kriegt man die Leute dazu, dass das so eine Wirkung entfaltet? Also, dass die... Ja, es ist ja nicht Glauben, es ist ja auch ein Überzeugtsein davon, ein total. Annehmen. Ne?
Also die, ich versuche das mal einfach zu machen, weil es ist ein ziemliches komplexes Konstrukt. Also wir kommen ja in Unternehmen aus einer, also sehr, sehr häufig aus einer Top-Down-Struktur. So, oder also so, so aus dem ganzen Taylorismus und so, wo man irgendwie sagte, so, pass auf, du bist jetzt eine Schraube am Fließband und du machst bitte so und wenn du das besonders gut machst, dann macht der Nächste auch so und so weiter. Und wir sind aber jetzt in einer Zeit, wo wir halt anders, wir müssen schneller voneinander lernen. Also wir können das, was wir lernen müssen, können wir nicht mehr von oben durchdeklinieren. Dafür ist es einfach zu schnell. Das heißt, wir müssen uns die Bälle zuwerfen. Mhm. Wir müssen auch die Qualitäten voneinander nutzen, in dem, wie wir uns Bälle zuwerfen. Und das heißt, Ich kann nicht mehr einfach nur, deswegen allein schon das Wort Wissen speichern, ist, also man darf das nicht mehr so denken wie auf einer Festplatte und der Kram liegt da. Sondern die Frage ist ja, wie kann ich auf die Sachen zugreifen? Also fange ich jetzt an, wenn man einen Mitarbeiter zum Beispiel jetzt bewegen will oder so, wenn die allein schon anfangen mit einem kleinen Format, wo man sagt irgendwie, bitte lass uns doch mal überlegen, was ihr für gute Ideen habt, wie ihr Kaffee kocht. Ja, so ganz, ganz banal jetzt. Mhm. Und am besten schreibt ihr das irgendwie auf ein Post-it und hängt das hier hin und man läuft aber jeden Tag an genau dieser Post-it-Wand vorbei und sieht immer, wie das so ist. Und ich sehe, ah, guck mal, der macht das, der macht das, der macht das. Also man fängt an, einen kleinen Austausch sozusagen zu machen und man fängt an, voneinander zu lernen. Während ich das mache, lerne ich, dass meine Kultur im Unternehmen es zulässt, dass ich voneinander lerne. Mhm, ja? Okay, ja. Also man macht das jetzt ja nicht nur bei Kaffee, sondern eigentlich eben bei AI, bei Produkt, bei Prozessen, bei sonst was. Ja? Also man sammelt sozusagen aus dem Unternehmen. Das heißt, du willst irgendwas verändern, hast es die ganze Zeit nicht hingekriegt mit Top-Down-Strukturen und du sagst jetzt, so, jetzt mal ganz kurz, alle so und so viele tausend Mitarbeiter, guckt doch mal bitte bei euch. Wir haben hier diese Fragestellung, haben wir jetzt gefunden. Werft doch den Kram mal hoch und lasst uns doch mal gucken, ob wir nicht gemeinsam Lösungen dafür finden. So, und das ist eine völlig andere Kultur als die wir hatten. Mhm. Und da sind wir jetzt nämlich beim Thema Resilienz. Also wir haben so viele Themen von außen, wir haben so viel Transformation, also es verändern sich Lieferprozesse die ganze Zeit, Strukturen die ganze Zeit, Verkäufe, Menschen kommen und gehen, dann kommen auch noch neue Generationen dazu, dann kommt noch AI, ja, also so, es ist alles so
radikal. Und dann kommt noch die Welt und die Politik, darf man auch nicht vergessen.
Und das ist so radikal im Shift, dass man anders agieren muss und diese Form von anderem agieren und miteinander und voneinander lernen, das muss irgendwie angetriggert werden und das braucht diese Leichtigkeit. Jetzt sind wir 8 Leute, ja, da ist man schnell. Also das kannst du auch sofort nachjustieren und wir arbeiten halt mit dem Thema Transformation die ganze Zeit. Also sind wir sowieso in diesem Modus unterwegs und mögen diese Leichtigkeit und das permanente Lernen und Ausprobieren und neu. Dadurch sind wir natürlich wie so ein Speedboat, ja, dass man beobachten kann, mit dem man was ausprobieren kann. Aber wenn man das jetzt übersetzt auf ein großes Unternehmen, dann muss man natürlich trotzdem über Verführung mitnehmen, ausprobieren, gucken, testen und so. Und dann fängt sich an, so ein großes, schwerfällig, hierarchisch strukturiert, kontrolliert gebautes Gefüge aufzubrechen und in eine sichere Leichtigkeit zu kommen. So, weil man darf ja eben nicht einfach alles zerstören, sondern wirklich so peu à peu dahin zu führen.
Also und nicht das den ist Halt entfernen
sozusagen. Auf gar keinen Fall.
Ja. Deshalb, Jan und ich haben den Tag miteinander verbracht und ganz viel, wir haben uns länger nicht gesehen und ganz viel miteinander erzählt, also voneinander berichtet und erzählt und diskutiert auch über Themen wie sich unsere berufliche Perspektive verändert. Ich habe in Holland studiert, also in meiner ersten Ausbildung zum Instrumentalpädagogen. Mhm. Und das, wir sprechen jetzt von den Mitte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und die Niederländer waren da schon irgendwie, also zumindest in meiner Wahrnehmung, auf weiter als zumindest im Bereich Musikpädagogik und wie sind Musikschulen organisiert und sowas. Wie bilden sich da Teams? Und die haben uns sehr früh gesagt, und wie gesagt, Mitte, Ende der 90er Jahre, macht euch mal gefasst auf Permanent Education.
Ja.
Und umarmt das und so. Nicht Mega. Wie eure Eltern, so eine Sache gelernt, eine Sache studiert und dann, und ich dachte erst so, ja, okay.
Was soll denn das heißen?
Ja, aber
nehme ich mal immer mal ein Buch zur Hand.
So, Permanent
Education. Und jetzt stehen wir da. Ja,
aber dieses sich gegenseitig fortbilden und ausbilden, das war damals schon, bahnte sich schon an.
Ja, so. Ich finde das halt so irre. Du guckst halt heute auf jüngere Leute. Weißt du noch, vor 10 Jahren waren noch jüngere Leute die halt weniger Erfahrung hatten. Mhm. Ne? Heute sind jüngere Leute die eine andere Erfahrung haben. Und ich finde, das ist radikal. Das ist, also es ist, meine Güte.
Ja, stimmt. Ich mal überkreuze meine Finger, weil ich eigentlich noch was anderes hinaus wollte, auf das Gespräch zwischen Jan und mir. Nee, aber ist gut. Und ich weiß noch, wie wir damals junge YouTuberInnen geschult haben in Filmschnitt und wie man das so alles macht und so. Damit die mal lernen, wie so eine Bildsprache ist und wie man richtig schneidet. Ne?
Und die haben euch ausgelacht, weil es einfach anders und für die Zeit besser gemacht
das
haben,
war,
oder?
Ja, also das war schon so, das ist recht lange her und das war spannend. Und in dem Augenblick waren ich und meine KollegInnen noch in dem in einer Dozentin-Rolle, Referierenden-Rolle so. Mhm. Und jetzt, 10 Jahre später, nach einer Transformation, sind die unsere Kunden. Der lineare Schnitt, den wir früher verkauft haben, an RTL, an den WDR und so weiter, der existiert nicht mehr. Mhm. Und jetzt schneiden die Leute bei uns die YouTube-Videos für die Kanäle von den Boys und Girls, die hier, und damit verdienen wir unser Geld. Ist doch total verrückt, oder?
Mega.
So, ja. Aber was ich sagen wollte, Jan und ich haben uns unterhalten, haben uns überlegt, so, okay, Jan, du bist ja noch lange nicht 50, ne? Ich glaube noch 24 Tage lang nicht, ne?
23.
Ja. Er weiß das ganz genau. Es brennt in ihm. Und ich bin ja schon lange 50. Ich gehe jetzt schon auf die 60 zu, rein mathematisch.
Ich habe ja beschlossen, seit ein paar Jahren 44 zu bleiben. Dann verrechte ich mich nicht.
Sehr gut. Und das ist ja auch, glaube ich, ein Begriff aus der ganz klassischen Hierarchie und wie sich Karrieren entwickeln. Wie gehen wir damit um, dass wir jetzt so immer seniorer werden in unserem Beruf? Ne? Also am liebsten würden wir daran festhalten, das, was wir machen. Und da ist jetzt die Frage, eigentlich fehlt uns ein bisschen so ein Nordstern, ne? Also so, wo man sagen kann, daran kann ich mich, ich habe mich in letzter Zeit öfter gefragt. Also
ja, oder vielleicht ein neuer Nordstern, weil wir haben uns ja wirklich heute drüber unterhalten, ziemlich intensiv. Und dann ist mir so eine Sache selber mal bewusst geworden, weil ich habe mich mal umgeblickt, also geht jetzt ganz kurz mal vielleicht auf meine Lebensgeschichte. Vielleicht
geht immer nur um dich hier.
Geht immer
dasselbe. Entschuldige bitte.
Naja, aber genau genommen, mir ist so schlagartig bewusst geworden. Und das war eigentlich ein schönes Gefühl, ne? Ich meine, wenn ich jetzt mal quick and dirty durchgehe, ne? Gelernter Lehrer, dann eben Musik studiert, also sehr viel musikalisches Zeug. Daraus entwickelte sich dann irgendwie auch Shows selber schreiben und selber umsetzen, ne? Irgendwann mal, kann ich irgendwann mal erzählen, ein Kindertheaterstück geschrieben und was ganz großartig, also großartig viel Spaß gemacht hat. Ob es großartig war, müssen andere beurteilen. Ne? Dann die Künstleragentur, dann die Showproducer-Geschichte, Konzeptunterstützung bei Agenturen, Eventregisseur, dann die Transformation irgendwann Streaming. Petra, du hast ja auch gerade gesagt, dass das dann alles nochmal auch neu anders, ja nicht ganz neu, weil Fernsehen gab es ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, aber doch in unserer Branche neu. Und dann wurde mir schlagartig heute Mittag oder Nachmittag, als wir darüber sprachen, so, hups, da waren ja schon irgendwie viele Transformationen in meinem Leben drin. Mhm. Das fühlte sich irgendwie gut an. Also jetzt geht's definitiv auch irgendwie weiter. Mir fehlt gerade noch der Nordstern. Vielleicht brauche ich ihn auch nicht, aber wahrscheinlich schon. Und ich bin freudig erregt und gespannt, wo die Reise hingeht. Mhm. Na, also irgendwie.
Wir müssen jetzt gleich mal auf Petras Buch zu sprechen kommen.
Unbedingt.
Ich wollte sagen, ähnlich habe ich es ja auch erlebt, so wie du.
Wir schneiden meine Lebensgeschichte raus.
Nein, nein, nein. Das ist genau ich finde, das ist ein guter Aufhänger, weil das, was ich für mich und meine kleine Firma als Transformationsphase bezeichne, ist ausgelöst durch eine wirtschaftliche Krise.
Klar.
So. Und das alles, das davor. Also ich will das jetzt nicht geringschätzig über meine eigene Laufbahn reden, aber das war so ein bisschen go with the flow. So, und da war es zum ersten Mal, wir waren ja irgendwie verwöhnt, Jan, kann man das so sagen? Also war ja jetzt nicht aus der Not heraus. Also du hast Musik gemacht, so wie ich Musik gemacht habe, und das war schön und das war erfolgreich und das war auch gut. Und dann, wir hatten die Chance, alle unseren Talenten freien Lauf zu lassen und dadurch auch wirtschaftlich agieren zu können.
Ja, so, und ich glaube, das hat zu Peter ja auch gerade und ihr beide auch schon gesagt, dieses lebenslange Lernen. Ich glaube, das ist einfach auch der Punkt, wenn man selber per se neugierig ist und bleibt, ist, glaube ich, auch einfacher, sich auf so einen Transformationsprozess einzulassen. Ne? Und man nimmt die Erfahrung mit, die man gerade hat, lernt was Neues kennen oder ist wissbegierig, will unbedingt das Lernen, Erfahren oder eben durchdringen, was man da Neues gerade erfährt oder macht. So, und dann kommen zwei Sachen zusammen und was Neues entsteht und so weiter. Und ich glaube, das nicht nur aus einer Krise heraus, sondern eben auch, dass man Bock hat, weiterzukommen.
Ja, also für mich kann ich nur sagen, der Blick ans Firmament, der suchende Blick nach dem Nordstern, der kam erst mit der Krise. Also vorher habe ich mich schon treiben lassen dürfen, so. Muss ich, aber ja, gut, ist sehr individuell wahrscheinlich. Aber wie bist du dazu gekommen, das Ganze in ein Buch zu schreiben.
Oh, das war aber die Überleitung. Ja,
Witch. Ich muss auch gestehen, jetzt passiert was ganz Außergewöhnliches. Ich muss mal kurz nach nebenan, ich bin sofort, es geht nicht
mehr. Ja, das ist kein Problem.
Ihr könnt euch ja weiter unterhalten.
Das gibt es auch in anderen Podcast-Formaten. Macht die Tür nur zu. So. Naja, aber es ist ja wirklich eine spannende Frage, die der Tobi gerade angeschubst hat. Gedanken sortieren, ist das der Grund? Also selber das mal zu strukturieren, zu sortieren, weil ich glaube, so wie ich dich kennengelernt habe, ist ja auch wahnsinnig viel in deinem Kopf. Ne? Bist schnell im Denken und Handeln, aber das ist ja auch nochmal eine andere Auseinandersetzung, das mal zu Papier zu bringen, oder?
Ja, also wir hatten dann halt diese Methodik, wo wir irgendwie klar endlich mal auseinandergenommen haben, was ist denn dieses strategische Storytelling, also was ist das geradeaus erzählen und was ist das eben das Aktivierende, das Format entwickelnde. Sorry, ich kann dich so schlecht angucken hier, sonst muss ja, ich hier. So das geht doch. Also wie kann ich sozusagen die Leute also mitnehmen und aktivieren und dass ich die beiden Dinge mal auseinandergenommen habe und eben zusätzlich geguckt habe, wie können wir das auch noch analysieren. Also haben auch noch parallel noch eine semantische Analyse aufgebaut. Mhm. Also wie können wir wertebasiert analysieren, anstatt dass ich jetzt sage, das hier sind meine KPIs, so und so will ich vor. So, dass ich nicht einfach messe, sondern dass ich halt gucke, wie können wir eigentlich die ganze Zeit einen Mehrwert erzeugen. Das analysieren wir. Das kann ich dir nochmal bei einem Glas Wein nochmal länger erzählen. Und das hatten wir dann in dieser Methodik zusammengeschrieben und dann und ausgelöst war das aber von eigentlich dem Buch von Martin Kornberger. Der hat ein Buch geschrieben über eine Kriegsanalyse sozusagen, also so ein Kriegsstratege, der gesagt hat, das war immer alles so sauber durchdekliniert, ja, ganz hierarchisch, ganz vernünftig und dann kam Napoleon und alles war anders. Alles war irgendwie wild und verrückt und Napoleon war erfindungsreich und irgendwie lief das anders. Mhm. Und der hat das analysiert und hat gesagt, wenn man, ich merke, man braucht einen Nordstern, also das, was sozusagen unsere die Vision ist, wo wir hinwollen, ja, was uns irgendwie anzieht. Und dann finden wir auch schon unseren Weg. Der gibt uns irgendwie eine Orientierung. So, und das habe ich mir genommen und habe dann gedacht, ja, aber das reicht nicht. Da im Militär vielleicht und vielleicht auch noch bei Olympioniken, ja, also so, dass wenn du die Geschichte erzählst, dann passt das schon, läuft schon in die richtige Richtung. Andere Menschen tun das aber nicht, weil eben Trump und Kriege und Kinder und sonstige Dinge, ja, so. Also muss ich dieses Motivierende und dieses Anstupsende muss ich entwickeln. Und ich war einfach so glücklich, dass ich diese Dinge endlich mal auseinandersortiert hatte und bin dann, habe dem Typen, ich hatte das angefangen zu lesen, und habe dem sofort auf LinkedIn geschrieben und der hat auch sofort geantwortet. Dann hat er mir erstmal gesagt, lies mal das Buch erstmal zu Ende und dann melde dich nochmal. So, habe ich mich also 2 Tage später wieder gemeldet und gesagt, ey, sorry, aber wir müssen uns treffen. Das ist ja unglaublich. Jetzt begreife ich endlich, warum dieses Geschichtenerzählen der Kern ist von all diesem Kram, weil ich stand die ganze Zeit vor diesen CEOs und habe denen sonst was um die Ohren gehauen und dachte mir, sag mal, boah, ey, ich hoffe, das fällt niemandem auf, ja. Also ich meine, was ist denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich das Buch gelesen und habe gedacht, ja, das macht ja total Sinn. Ja, natürlich muss ich das machen. Ich kann denen ja die Geschichten, ich kann das ja aktivieren. Ich habe ja alles so. Und dann hatte ich das auseinanderdividiert zu dieser Methodik. Und der ist Strategieprof in Wien. Mhm. Und dann hat er sich das angeguckt und hat gesagt, das ist ja brillant. Das ist ja, mach daraus bitte ein Buch, weil dann kann ich das als angewandtes, handfestes Ding doch meinen Studenten geben. So, und dann habe ich gesagt, das ist in Ordnung, können wir machen. Ich will aber einen Doktor da drauf haben. Also wenn ich das scheiß Ding schon runterschreibe, ne? Und ich wusste aber, ich fand es wirklich, das ist so handfest, wo ich dachte, ich habe es auf allen Bühnen erzählt, ich muss das jetzt mal irgendwo festschreiben. So habe ich mich hingesetzt, habe eine Doktorarbeit runtergeschrieben.
Schwupps, ist das eine Dissertation? Das war mir gar nicht klar.
Ja. Also, na, das ist keine Dissertation. Das ist aus der Dissertation. Und die Dissertation muss ich jetzt noch fertig, die braucht jetzt noch eine Schleife, ja. Aber letztlich war der erste Wurf sozusagen die Dissertation. Und dann haben wir, und Woltes hat es ja mir mal gesagt, erzähl mal kurz den Prozess, wie ist das im Buch? Ja. Also, ich hatte dann zum Glück einen Lektor an meiner Seite und habe dem so die Dissertation rübergeworfen und gesagt, so, nimm das Ding mal bitte, wirf das mal in die Luft, sortier das mal so hin, dass das irgendwie eine Art von lesbares Buch wird und neutralisier mal alles, was da kundenmäßig drin ist. So, und das hat der gemacht und dann war klar, was haben wir an Bausteinen? Und dann hab ich eben so diese ganzen Löcher gefüllt. Und dann hatte ich aber, ich komme halt bei so Fachbüchern nie bis zum Ende. Ne? Ich denke immer so, boah, ab so ein Drittel habe ich es ja auch irgendwie gerafft. Da habe ich gedacht, wie kriege ich das hin, ein Buch zu schreiben, das irgendwie Spaß macht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich mache einfach Interviews. Also, und die transkribiere ich, die mache ich nicht so brav, sondern Gespräche in einer Bar. Ja, also so. Und das heißt, ich habe mit sehr unterschiedlichen Leuten Gespräche in unterschiedlichen Bars und so weiter geführt und habe die einfach transkribiert, bis zu dem Punkt, dass ich erst die Regieanweisungen noch drin hatte. Ah, Kellnerin kommt an den Tisch, will sie weinen und so. So, das war alles mit. Das wurde dann irgendwann anständigerweise wieder rausgestrichen. So, aber Teile sind davon noch da. Also es ist noch wirklich sehr lustig. Bis zu dem Punkt, dass dann irgendwann die, darf ich die Geschichte noch kurz erzählen,
weil
die
ist bitte, so
lustig. Also ich hatte das natürlich nur so halb geschrieben, also ich habe das ganze Buch so geschrieben und dann hatte ich aber keine Zeit mehr, es wirklich sauber zu lesen, ne? Und dann, weil ich musste, war so Deadline, musste, naja gut, da hatte ich, komm, Christin, scheiße, kriegst du es ja nochmal irgendwann zurück. So, also kriegte ich das Buch zurück zu Autoren. Zum Autorenkorrektur lesen, ne? So, also es war das erste Mal, dass ich mich also sauber durch dieses Buch las. So. Und dann gab es eine Stelle. Es gibt im Theater die vierte Wand. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Also man spielt auf der Bühne und tut so, als gäbe es eine vierte Wand. Also man sieht das Publikum nicht und behauptet, es ist nicht da. Und das habe ich so als Metapher genommen für die Führungsetage. Habe gesagt, Leute, ihr müsst die vierte Wand durchbrechen. Also ihr müsst zu euren Leuten sprechen. Ihr müsst da rankommen. Mhm. Ihr müsst das aufmachen. Das hat einen wahnsinnigen Effekt. Das hat im Theater schon einen wahnsinnigen Effekt, wenn jemand rausguckt. Und das hat auch da einen totalen Effekt, wenn ihr nahbar plötzlich werdet. Daraufhin schrieb der Lektor, als Anmerkung, Entschuldigung, aber wenn Sie jetzt nicht Frank Underwood erwähnen, dann wird hier überhaupt niemand heutzutage verstehen, wovon um alles in der Welt Sie sprechen. Daraufhin habe ich eine Fußnote eingefügt und sagte, ich habe gerade folgende Anmerkung von meinem Lektor erhalten und bedanke mich sehr, denn auch ich mag House of Cards wahnsinnig und da passiert nämlich Folgendes und das stimmt natürlich absolut. Daraufhin kriegte ich einen Brief von der Betreuerin von meinem so und stand ja also und hier noch eine Anmerkung von dem Lektor liebe Frau Lammers, es ist ganz großartig, auch ich hatte einen großen Spaß, den Kommentar zu lesen, also die Fußnote zu lesen, haben sie auch extra drin gelassen, weil ja, ich bin auch ein großer Fan von House of Cards. PS, ich bin übrigens eine Frau. So, weil ich vorhin sagte, du bist doch bestimmt ein Mann. Ich sagte, yes, wie geil ist das denn? So, und so tauchten dann immer mehr auch Fußnoten auf, die einfach ein bisschen lustig sind. So einfach, dass das ganze Ding trotzdem Spaß macht und Leichtigkeit behält.
Ja, wenn man bei zum Beispiel bei Apple Books eingibt, Petra Lammers, dann findet man es sofort.
Ja.
Ich hab's digital, du hast es im Print. Es ist ein schöner Band, es ist grün.
Ich hab auch eine
Widmung. Habt ihr den Titel, ich war ja kurz absent, habt ihr den Titel schon erwähnt?
Nein.
Die Kraft von Storytelling in der Transformation. So heißt das Werk.
Da siehst du mal. Ja, und dann ist da so ein Buch bei rausgekommen.
Das klingt nach einer Reise, aber nicht nach einer schmerzhaften Reise, oder?
Nee, das war super.
Nee, okay.
Ich meine, letzten Sommer habe ich mir dann quasi die Zeit genommen für das für die Doktorarbeit. Und dann das Ding dann tatsächlich danach umzusetzen. Das war easy. Und dann war aber natürlich, wenn du das mit Gesprächen führst, also füllst, dann Gespräche sind natürlich einfach, ne? Weil das schreibst du natürlich nicht alles, baust es nicht alles, sondern die sind ja wie so einzelne, das ist jetzt hier wie hier zusammensitzen, weißt du, so. Und so haben wir ein, und dann passte das aber thematisch natürlich, habe ich genau geguckt, dass das gut sich aufbaut. Und dann, damit schaffst du natürlich auch eine Leichtigkeit. Und trotzdem ist es dann aber auch, ist glaube ich auch eine Erholung, weil du hast immer wieder die Reflexion und die, also und weißt du, in der wenn du dich unterhältst, bist du ja anders, da funktionierst du ja wie dein Gehirn. Also so, und du baust sozusagen wie so einen Kontext. Während wenn du in einem Fachbuch unterwegs bist, bist du ja irgendwie linear führend. Und das mag ich an diesem Bruch da die ganze Zeit, dass du immer so, du lernst sozusagen linear und dann macht es aber kurz das Leben, packt das in irgendeinen Kontext und dann lernst du wieder so. Und aber dadurch war der Prozess war total schön und leicht und einfach, ja. Also nein, ist nicht so schwer.
Das heißt, wenn ich das mal runterbreche für mein kleines Gehirn, ja, das heißt, du sagst, wir brauchen den, man braucht in einem Transformationsprozess den Nordstern, also als Orientierung. Die Richtung verändert sich, aber dass man zum Nordstern liefert und nicht von oben, wie es gewohnt ist, von oben nach unten Ansagen bekommt. Und alle haben diese Richtung Orientierung im Blick und arbeiten mit jeweils individueller Expertise die man austauscht, wo man Hand in Hand geht, wo man sich gegenseitig abholt, Informationen austauscht und so weiter, immer zum gleichen Ziel hin. Mhm. Und das vor allem dann durch ja diese älteste Art von, hast du in deinem Buch geschrieben, haben wir übrigens schon in der Folge auch mal in unserer ersten auch mal drüber gesprochen, eben so dieser Lagerfeuer, so wie es über Jahrhunderte, Jahrtausende, vielleicht auch noch länger, Wissen wird weitergegeben, wenn man am Lagerfeuer sitzt und in Geschichten verpackt, damit es verhaftet im Kopf und immer weitergeht. Ne? Das ist genau. So ein bisschen runtergebrochen.
Genau.
Okay, dann hat mein kleines Gehirn das verstanden.
Ja, muss ich eben auch dran denken. Also als du gesagt hast, als ich dich danach gefragt habe, wie wird Wissen gespeichert, du gesagt hast, Festplatte, so ein Quatsch, das muss in euch bleiben. Ne? So,
also. Ja, beziehungsweise jetzt gerade ist ein Riesenthema bei Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel ein Kunde von uns, ja, da gehen bis 2030 25% der Mitarbeiter in Rente. So, und dann kommt eine neue Welle, dass man sagt, du hast Fachkräftemangel, es werden Menschen schneller kommen und gehen, du wirst viel auch mit externen plötzlich arbeiten. Also wie gehst du mit Wissen, was du im Unternehmen brauchst? Wie ist denn das da? Also wenn wir nicht alle das in unseren Köpfen haben. Und du musst ja auch viel schneller durch dieses agile Arbeiten und dieses Anpassen, musst du viel schneller mal vielleicht da drauf und da darauf. Und also du musst tatsächlich schneller auf das Wissen an sich zugreifen können. Das heißt, du hast erstmal den Punkt, dass du es irgendwie sammeln musst. So, dafür brauchst du einen Spirit, dass du überhaupt Bock hast, das irgendwie abzugeben und so weiter. Das heißt, auch da brauchst du wieder irgendwie Formate, das muss irgendwie Spaß machen, das ist irgendwie cool. Dann musst du es aber so speichern und sortieren, dass das funktioniert. Und dann musst du es aber auch wieder rausholen. Also du musst ja sozusagen, jetzt stell dir doch mal vor, irgendwie, wir arbeiten hier alle an Einzelprojekten. Da ist eine KI mittendrin, wir machen jeden Morgen irgendwie 5 Minuten, geben wir da so unser Wissen rein, das sortiert das alles. So, dann quatsche ich kurz mit dieser KI oder mit dem Character oder was auch immer. Und die sagt mir, ey, quatsch mal mit Tobi, die macht was Ähnliches gerade wie du, der ist nur irgendwie 3 Schritte weiter. Unterhalte dich mal kurz mit dem, dann kannst du das. Also wie so ein Lenker, also wo Wissen zum Steuern, zum Austauschen, das wird alles eins. Und da sind gerade Unternehmen dran, in diesem Kernkonstrukt. Und da wird's dann auch spannend.
Verstehe, ja. Was mich interessieren würde, wir haben ja eingangs über deine Theatervergangenheit, oder ist es ja eigentlich auch noch Gegenwart, ne, weil du profitierst ja tagtäglich davon auch.
Total.
Stelle ich mir das, wenn du so ein Konzept oder, nein, nicht mal das Konzept an sich, sondern in der ganzjährigen Arbeit, in der Begleitung des Transformationsprozesses, stelle ich mir das vor, dass so die Arbeitspapiere wie ein Drehbuch sind, oder ist es dann zu einfach gedacht? Also das...
Nee, es ist zu gebaut gedacht. Also das ist wirklich alles iterativ, weil du musst ja immer gucken, was kommt zurück, und dann passt es wieder drauf an. Also wenn man das jetzt als Inszenierung versteht, dann ist das wie Improv, ja? Also so, das heißt, du weißt, wo du hin bist. Deswegen brauchst du auch diesen Nordstern.
Okay, damit du die Richtung nicht verlierst, sondern immer... Okay, und dann aber agil oder fresh bleiben.
Genau so ist das.
Okay, ja, alles klar.
Ja, also deswegen, nee, du hast kein... Ja, du kannst schon Redaktionspläne machen. Du kannst auch grundsätzlich sagen, in was für Etappen werde ich mich vermutlich bewegen. So, aber du musst es permanent überprüfen. In dieser Leichtigkeit... Du musst es überprüfen, du musst es anpassen, du musst das aufnehmen, was gerade da ist. Es ist eine permanente Redaktion quasi die ganze Zeit, was du da so erzählst.
Gut, das ist am Ende, also so wie ich Theater oder Inszenierung auch kennengelernt habe, ist ja auch in dem Prozess auch, man schreibt sich einen Leitfaden und hat aber dann gerade in den Proben oder gerade bei längerfristigen Theaterproben, ja, dann entwickelt sich ja auch, oder auch im Film letztlich, ne, entwickeln sich ja auch neue Sachen,
das die sich plötzlich... Das ist wie der Probenprozess, absolut, ja. Genau. Mhm. Und das ist etwas, was ich total viel mitnehme. Also das ist die ganze Zeit wie live inszenieren, ja.
Sehr spannend.
Ich habe mich die Tage mit einer Kollegin unterhalten, die schilderte mir das, was ich zum Glück schon vor einiger Zeit erleben musste. Ich habe die leichtsinnige Frage gestellt, wie geht's? Ich so, ach du Schreck, ja, nee, das war ganz beschissen, lief es. Ich wusste nicht, wie wir weitermachen können mit unserer kleinen Agentur. Und ich so, oh wow. Und die so, ja, aber jetzt geht's wieder. Und ich so, ich weiß nicht mehr, wie ich es formuliert habe. Und da habe ich gedacht, was macht ihr denn jetzt anders? Ja, nix, nö, wir haben einfach gewartet und jetzt ist wieder. Und dann dachte ich so, oh Backe. Das ist aber also, wir haben einfach gewartet, dass alles wieder so ist wie früher. Das habe ich das Gefühl, das könnte ja nach hinten losgehen.
Ja.
Mit welchen, also brauchst du natürlich, Entschuldigung,
nee, Tobi? Ja, ach komm, ich dränge mich nochmal kurz dazwischen.
Bitte.
Petra ist ja auch Geschäftsführerin. Das heißt, du bist nicht nur Retterin von Unternehmen, sondern auch selber Unternehmerin. Wie ist es da? Also ich meine, es gibt ja immer die super perfekt organisierten Aufnahmeleiterinnen, bei denen alles stimmt und zu Hause ist alles so, ach du Schreck, total durcheinander, nichts ist strukturiert. Wie ist es bei euch? Wie ist es bei dir? Liebst du dein On-to-Story? Habt ihr manchmal Krach miteinander? Also ich meine, du und deine Firma.
Nee, also aber durch diesen Shift halt, also ist das ein sehr, sehr gemeinsam zusammenspielender Laden. Mhm. Und aber die halbe Frage, die du davor gesagt hast, mit irgendwie, also wie strukturiert man sowas eigentlich? Also wir haben nur Leute, die sowohl kreativ sind als auch organisiert. Also so, das so, und dann natürlich der eine mal mehr, der eine weniger, ne? Das ist ja klar. Aber wir dadurch, dass wir ja immer auch wieder, es kommen immer Leute mit rein ins Projekt, gehen wieder raus, so. Also du brauchst die ganze Zeit diese Expertisen. Das heißt, das, was alleine, heute hatten wir einen ganzen Termin nur über die Ordnerstruktur, ja. Mhm. Also weil wir sagten, Mist, die Projekte wandeln sich so sehr, wir brauchen nochmal eine angepasste Ordnerstruktur. So, und dann bauen wir uns die. Also so, das heißt, wir sind sehr, sehr wirklich extrem strukturiert, aber immer so, dass man es halt ansonsten anpasst, aber immer mit dem Gedanken, dass man auch in 3 Jahren bitte noch die Sachen wiederfinden muss. Also wir können nicht jeden Tag uns was lustig Neues ausdenken, sondern das muss vernünftig geführt sein und sauber ganzheitlich gedacht sein. Und das machen wir. Also, nö, kein Chaos, sondern tatsächlich.
Nee, das wollte ich dir gar nicht unterstellen, ne? Aber mich interessierte so, wie es denn ist, wenn man so an den Problemen anderer arbeitet, die begegnen dir ja auch und die begegnen euch ja auch, diese Herausforderungen. Ne? Also ich sag mal so, der Zahnarzt hat ja auch irgendwann die Blombe raus, ne? Also
ja, aber ich meine, deswegen haben wir ja die On-Lifeline aufgesplittet, ne?
Okay.
Also wir waren auch da und haben gesagt, Mann, ey, das wird gerade so eng. Die Wirtschaftskrise ist gerade so krass. Wenn wir in 2 Himmelsrichtungen weiterzerren und dann versuchen, irgendwie die ganze Zeit aus diesen 2 Richtungen eine Struktur hinzukriegen, dann explodiert das ganze Ding. Ja. Das geht nicht. So, und dann haben wir es auseinandergenommen und haben eben einen Nordstern anstatt 2. Ja, also auch da wieder einen totalen Fokus und Klarheit und das ganze Team eben viel mehr in diesen Resilienzzustand gebracht. Also, dass alle Bock haben halt zu lernen, dass alle wissen, was ist denn die Qualität, was ist deren Expertise, was ist deren Kraft und wie kann man damit gemeinsam nutzbar machen von der Kraft, von der Identität. Wie können wir denn das nutzbar machen? Und ich meine, ich war jetzt gerade, meine Mutter war im Krankenhaus, dann bin ich wieder und ich hatte so die Schnauze, also diese Krankenhäuser, das ist ja ein Abenteuer für sich. So, und dann kam ich wieder in den Laden und habe gesagt, so, also wenn das hier alles nicht funktioniert, ja, dann sortieren wir Krankenhäuser. Und alle so, ja, okay, klingt gut. So habe ich gedacht, okay, mit euch kann ich leben, das funktioniert. Krass, ja, das ist gut. Also, und das ist aber wieder genau dieses, deswegen ist die Frage für dich so als Einzelnen, was ist so der Nordstern, ja, aber auch, ich meine, du kannst die Frage viel einfacher erstmal denken. Was ist denn das, was du wirklich als Kern sozusagen kannst? Weißt du, ich wurde total oft gefragt, ob Petra, fehlt dir das Theater? Und ich so, nee, ich mache genau das ja immer noch. Also ich habe immer noch genau, für mich war es immer das Geschichten erzählen und Menschen bewegen und irgendwie auf merkwürdige Arten und Weisen Impulse setzen und bewegen. So, und das mache ich exakt genau das Gleiche. Mal völlig viel kreativer, mal ein bisschen weniger. Aber so gemeinsam und so einen Kern haben wir halt auch in dem Laden, wir haben den extrem nachgeschärft. Also ich meine, jetzt hat mein Team hat die Website neu gemacht nach einem Jahr, ne? Ich auch gedacht, also jetzt haben wir gerade eine Website nach einem Jahr jetzt so, aber die haben sich so intensiv damit auseinandergesetzt und haben gesagt, das stimmt so noch nicht, Petra, wir müssen das weitermachen. Das Design muss noch mal einen Schritt weiter. Es muss alles so, und dann haben die sich das genommen und haben das über ein paar Monate einfach extrem nachgeschärft und jetzt stehen die da und dann merkst du einfach, da ist eine Mannschaft, die kennen ihren Kern. Mhm. Und wir wissen, wie das zusammenspielt und wie wir alles eins sind. Und es hat auch viel weniger was mit Chefin sein zu tun. Ich bringe halt auch eine Expertise mit rein. So, und so bringen wir alle eine Expertise mit rein und schmeißen wir halt zusammen und damit bewegen wir uns.
Apropos bewegen, als ich eben jäh unterbrochen worden bin vom Tobi.
Was?
Nein. Was mich interessieren würde, also auch mit Sicherheit auch ohne Firmennamen zu nennen, weil das machen wir hier eigentlich auch nie. Mit welchen Transformationsprozessen, also außerhalb deiner also nicht innerhalb deiner Firma, sondern außerhalb, beschäftigst du dich oder ihr euch im Team gerade?
Wir haben einerseits halt ganz viel digitale Transformation. Das liegt aber auch daran, dass wir ja diesen verrückten Yuki-Charakter da irgendwie haben, die ja Expertin ist für KI und Transformation und die in einem, wenn ich jetzt keine Namen nenne, dann nenne ich das jetzt auch nicht, die in einem großen Pharmaunternehmen quasi angestellt ist und jetzt Expertin für KI und Innovation. Und die tritt eben auch auf als Keynote-Speakerin und so weiter. Und dadurch sind viele Unternehmen auf uns zugekommen und dadurch begleiten wir bei diversen Unternehmen halt digitale Transformationsprozesse. Also was ist KI, wie lernst du, wie lernen wir voneinander, was ist Wissen, was ist da Austausch und so. Und dann aber eigentlich so kulturell die Organisation darauf vorzubereiten, eben voneinander zu lernen, sich auszutauschen. Das ist so ein Ding. Dann haben wir ein Kunde von uns, den begleiten wir über alle strategischen Themen, die sie quasi mitmachen. Das heißt, wir unterstützen sozusagen die strategischen Themen darin, sich weiter bewegen zu können. So, also das ist sehr allgemein. Und dann haben wir jetzt aber auch einen Kunden, ist auch krass, die werden gerade verkauft und sind aber diese Verkaufsprozesse sind so abenteuerlich, weil du, also vermutlich sind die immer so und ganz normal, aber ich kann das nicht.
Ich wurde auch noch nie verkauft. So,
das heißt, du wirst so rausgelöst und dann läuft der Verkaufsprozess und irgendwann bist du halt verkauft. Und wir sind aber in dieser Zwischenphase. Und da passiert halt ein Abbau, also so wie ja im Moment viel in vielen Unternehmen diese Abbauten passieren. Und gleichzeitig aber eben die Vision und die Idee von und die Möglichkeit, eine Neugestaltung zu machen. Und das heißt, wir erzählen ganz viel diese Geschichte, wie kann denn diese Organisation aussehen? Was für eine Möglichkeit haben wir jetzt? Wie können wir uns denn jetzt bewegen? Komm, lass uns das doch gemeinsam gestalten. Und da macht sich gerade, da merkst du gerade, da schüttelt ein Unternehmen gerade so das ganz, ganz große Konstrukt gerade ab und wird viel leichter und fängt an, sich zu bewegen und Neugierde zu haben und loslaufen zu wollen und sich was Neues bauen zu wollen. Und das begleiten Mega wir auch. Spannend. Das ist total irre. Das macht total viel Spaß.
Ja. So, ich meine, wir sind ja ein Event-Podcast. Das heißt, die große Veränderung ist ja bei euch dann, dass es eine ganzjährige, im besten Fall ganzjährige Begleitung ist, wo die Events nur ein kleiner, nicht unwichtiger Teil wahrscheinlich, aber ein kleiner Teil, wie so kleine Inseln, wo man nochmal zusammenkommt, aber die Story, also den roten Faden trotzdem noch erlebbar macht, den Nordstern immer wieder sichtbar macht, nochmal dran zu erinnern, um dann einen Weg zwischen den Inseln, Eventinseln quasi zu fahren. So, das ist so das.
Ja, oder man redet nicht über Events, sondern man redet über Storytelling. Und plötzlich kannst du im Event erzählen, du kannst aber auch mit Figuren erzählen, du kannst einfach immer weiter erzählen. Und dann sind wir wieder bei diesem Identitätskern. Also so, ist der Kern eigentlich gerade Event? Also wenn du jetzt sagst Event-Podcast, oder ist der Kern eigentlich geile Geschichten zu erzählen und Menschen mitzunehmen? Und dann kannst du alles erzählen.
Gut, interessanterweise behaupten wir das ja alle, ne, bei unseren Events, die einen roten Faden haben, irgendwie ein Konzept, irgendwie eine Story und so weiter. Aber das heißt, deine persönliche Empfehlung, oder ich meine, nicht nur Empfehlung, sondern das machst du ja tagtäglich, ist eben diese Inseln, von denen ich gerade gesprochen habe, aufzubrechen und einfach nur als ganzjähriger oder Prozessstrang drüber nachzudenken.
Ja, du, ich glaube, Also ich meine, es gibt auch bestimmte Inszenierungen, die sind eine Inszenierung und dann ist das auch geil. Also ich meine, ich erinnere mich wahnsinnig gerne an unsere lustige Tanzinszenierung, die wir da plötzlich irgendwie hatten. Da muss man jetzt auch nicht unfassbar darüber hinausdenken, ja, so. Aber aber grundsätzlich, sobald man das mit Tagungen zu tun hat oder was, dann bin ich sowieso drin in einem Gesamtkommunikationsprozess, weil das Unternehmen ist ja da, das ist davor da, das ist danach da. Und die Aufgabe von dem Event ist ja sozusagen Impact und ein Katalysator und ein Treiber zu sein. Das heißt, wenn ich überhaupt nicht raffe, wo dieses Unternehmen gerade steht, dann bin ich eh am Thema vorbei. Ja.
Wo du gerade sagtest, Inszenierung, nicht nur tanzen, sondern erinnert ihr euch noch an unseren gemeinsamen Einsatz in Hamburg? Wo der Löschzug Hamburg 2 auf einmal vor der Tür stand.
Ja.
Das war dann meine erste Produktion, wo es zwei Kräne gab, zwei Kamerakräne.
Die runterkingen, die von dem Balkon runterguckten.
zwei Kamerakräne, zwei Steadicams, da war richtig was gebacken. Ne?
Ja, das war aber auch, weil wir so mit Kränen so wahnsinnig routiniert waren, absolut. Weil wir hatten davor zwei Kran-Inszenierungen, komplettes Digital-Event und die flogen mit sechs Bühnen außen rum und eine in der Mitte und alles drehte sich die ganze Zeit und dann aber gucken die Kräne von oben nach unten und sind dann in die Lichtschranke reingeflogen.
Vom Feuermelder, genau, und dann stand der ganze Löschpult da.
Und ich weiß noch, Entschuldigung, die Moderatorin, wir gehen natürlich alle raus so und ich bin so, lauf gerade auf den Security-Typen zu draußen in der Tür und sie steht so hinter mir und sagt, oh scheiße, hätte ich jetzt gern einen Kaffee und ich bleib so stehen, so mach mich ganz groß und sag ihr so, mach doch. Und sie so zack wieder rein, weil ja klar war, es kein Feuer, es ist einfach nur eine Scheiße gerade passiert.
Also was ihr beide nicht mitbekommen habt,
jetzt kommt.
Bei der ganzen Geschichte sind natürlich nicht alle erstmal rausgegangen, sondern es war ja eine Hauptversammlung, also auch mit juristischem Background und ja. Der Notar saß ja ein Meter neben mir und die angesprochene Moderatorin hatte in ihr und der Feueralarm ging los und das Erste, was ich eben sagte, bitte kurz warten, weil ich wusste, es die 10 Sekunden habe ich jetzt Zeit, selbst wenn es ein Alarm wäre und sofort rüber zum Notar. Meinte, okay, hat das hier irgendeine Relevanz? Also wir müssen das Ding hier räumen, aber muss hier irgendwas Konkretes noch sagen, damit das hier alles rechtlich auch irgendwie klar ist? Dann hat er gesagt, nee, alles gut. Sag mal den und den Satz, den habe ich ihr aufs Ohr gegeben. Die hat's gesagt und dann durftet ihr rausgehen.
Und ein Kaffee trinken. So ja. Anstand und Präzision. So viel zum Thema Storytelling.
Nix ohne meine Ansage.
Ja, aber so, holla.
Alles hört auf sein. Ein Kommando.
Aber apropos, wir haben ja auch immer kleine Anekdötchen. Mir ist nämlich eine Sache auch heute noch eingefallen, die ich, also ein bisschen was anderes, Transformation. Das wisst ihr, glaube ich, beide nicht. Ich mache seit 15, vielleicht 20 Jahren bei so gut wie jeder Veranstaltung ein Foto von mir immer auf der Bühne, immer mit meiner orangefarbenen Regie-Kladde, mit dem Gedanken, meine jetzt Memoiren. In dem Fall körperliche Transformation über die Jahre in meiner Regiekarriere wirklich als haptisches Daumenkino mal auszudrücken.
Und, das, und, nee, und wie ist es? Hast du noch nicht gemacht?
Nein, ich bin ja noch glücklicherweise, ich werde glücklicherweise noch gebucht.
Ja, ich dachte, und, du hättest ja schon mal gucken können oder
nee,
so.
Nee, ich
traust dich nicht.
Genau.
Ah ja.
So, das mache ich, also meine körperliche
Aber du könntest das doch in 24 Tagen mal machen.
Ja, ich suche die Bilder, sind echt viele, ne? Ich bin mir nicht geil. Ach so, in 23
übrigens. Nein, in 24. So, der Tag danach. Nein. Ich habe zugehört. The day after.
Genau, also das fiel mir nämlich noch zu dem Thema ein.
Nee, wo feiern Geburtstag. Wir denn eigentlich? Ich habe noch gar keine Einladung
bekommen. Ja, ich auch nicht.
Ja, das werde ich noch bekannt.
Denkt mal drüber nach.
Nein.
Ja, gut, dann.
Es war total erfrischend, mega spannend. Und also wirklich, ich meine, ich habe das Buch ja mit Widmung bekommen.
Ja, ich war ja so ein bisschen
einfach. Oh Mann.
Ja, nee, aber.
Nein,
aber ich habe heute schon zum zweiten Mal vergessen.
Holt euch den Schinken, Leute.
Ja, los. Ja.
Ich hab's noch
es
gar nicht.
Es gibt lustige Fußnoten.
Ich bin noch nicht komplett durch. Ich werde es mir komplett durchlesen und was du nicht nur heute ganz besonders, weil es so komprimiert war. Ich meine, wir haben in den letzten Monaten ja auch öfters darüber gesprochen, wenn wir uns getroffen haben. Aber sehr anregend, auch sich selber nochmal einfach Revue passieren lassen, den eigenen Nordstern zu justieren oder vielleicht auch mal einen neuen auszumachen oder auch zu benennen. Und ich glaube, es ist auch viel Bewusstsein, ne? Einfach drüber nachdenken. Und sich mal sortieren und auf jeden Fall total anregend und im besten Fall auch für alle Zuhörenden hier draußen, die weltweit unseren kleinen lustigen Podcast hören. Schön, dass du da warst.
Danke.
Danke, Mama. Gut, dass du da warst. Ohne dich gäbe es uns nicht, diesen genau, Podcast.
Ja. Und für alle, die ein bisschen weiterführende Informationen über Petra bekommen wollen, gibt es eine kleine Verlinkung in unseren Shownotes natürlich. Genau. Tobi, wie erfrischend, oder? Petra,
ja, schön, dass du da warst. Ahoi.
Auf bald. Danke euch, auf bald.
Bis bald.